Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Travel und Taste.
Der Podcast.
Ich bin Anna.
Und ich bin Patrick Hemminger.
Und zusammen sind wir ein Jahr unterwegs, um in ganz Europa den guten Geschmack zu finden und für euch kulinarische Highlights zu entdecken.
In dieser Folge reisen wir von Albanien bis nach Österreich. Über 1000 Kilometer zu fünft in einem Auto.
Das war ein Ritt. Ihr erfahrt, wie das so ist als Familie auf Reisen.
Mit wem wir in Norditalien die besten Kürbisgnocchi unseres Lebens kochen.
Und wo es das beste Brot aus dem Holzofen in Österreich gibt.
Viel Spaß
bei Travel and Taste. Ach, Patrick, das war eine unfassbare Etappe. Aus Albanien sind wir aufgebrochen und sind quasi durch 4 Länder gefahren.
Albanien,
Montenegro,
Bosnien-Herzegowina
und schließlich landeten wir in Kroatien.
Und das war ja kulinarisch, muss man ehrlich sein, eher bescheiden.
Das war bescheiden. Erst waren wir in Vinice, ungefähr 50 Meter vom Meer entfernt, und hatten da eine lustige Begebenheit. Wir wollten nämlich gerne wieder mit den Einheimischen sprechen, tolle Erlebnisse haben. Und an einem Tag, der Wind blies.
Trafen wir Milan.
Der Wind blies, ich sage das nur so, weil an der Küste ein Boot untergegangen war und Milan bei der Bergung dabei war. Milan war ein etwa 70-jähriger Kroate mit stahlblauen Augen und weißem Haar. Er sprach mich an und sagte, habt ihr nicht Lust, mit mir bei mir im Garten zu essen? Ich koche, ich bin Caterer, hier hast du meine Karte. Und ich habe wieder gedacht, toll, Patrick, wieder mal einen Einheimischen getroffen.
Sofort mittendrin, kaum sind wir da, fliegen uns die Erlebnisse zu, die Einheimischen liegen uns zu Füßen, sind dankbar, mit uns kochen zu dürfen. So dachten wir.
So war es nicht. Ich rief also Milan an und fragte, sollen wir denn jetzt zusammen kochen und was kostet das überhaupt? Er sagte, ja, die Details besprechen wir gleich im Café. Es war Abend, es war 8, Patrick kochte schon. Und ich dachte, okay, gehe ich jetzt allein in dieses Hafencafé, das war irgendwie jetzt auch 15 Minuten entfernt zu Fuß in der Bucht entlang, und verhandle mit irgendeinem Milan? Nee, habe ich gedacht, ich nehme den Patrick mit.
Und der Patrick kam mit.
Er war nicht, he was not amused, weil er eigentlich schon das Pastawasser quasi aufgesetzt hatte, aber er kam mit, der Gute. Und Jakob begleitete uns auch.
Der fand das sensationell, denn in dem Café lief Fußball auf einer Großleinwand. Er bekam einfach so an einem schnöden Mittwochabend eine Limonade.
Und saß eben bei uns. Aber wir greifen schon vor, wir kamen dort an. Milan saß dort, spielte Karten und sagte, nehmt noch mal kurz Platz, in 5 Minuten habe ich Zeit für euch. Also wir nahmen Platz, Patrick. Jakob bekam seine Limonade. Wir warteten und warteten, tranken Rotwein mit Eiswürfeln.
Aus 5 Minuten wurden 10.
Aus 10 wurden 20 und dann wurde ich sauer. Und dann habe ich gedacht, okay, also wenn das hier alles schief läuft, können wir wenigstens drüber schreiben. So, nach 20 Minuten, es war vielleicht eine halbe Stunde, war Milan mit dem Kartenspiel fertig. Er kam zu uns an den Tisch, setzte sich und wir fragten ihn, ja, Milan, was kannst du uns denn anbieten?
Ja, er meinte einen Fisch vom Grill und ein bisschen Kartoffeln und Mangold aus dem Garten, Wein für euch, Cola für die Kinder. Und ich war erst etwas irritiert, weil es war kein Fisch zu kaufen in der ganzen Region, weil schlechtes Wetter gewesen war, tagelang, und die Fischerboote alle in den Häfen lagen. Er meinte nur, ich habe meine Kanäle. Ich dachte, was soll das für eine Kanäle sein? Also gibt es den einen mutigen Fischer, der auch bei Wind und Wetter rausfährt und dann exklusiv Milan beliefert? Oder redet er von der Tiefkühltruhe eines Kumpels? Oder wovon reden wir hier eigentlich?
Milan zückte sein Handy, zeigte uns Bilder von riesigen Fischen, die er angeblich schon gegrillt hatte, und sagte, es gibt 2 Varianten. Variante 1 ist, wir holen eben diesen wunderschönen Fisch, Mangold und so weiter, habt ihr eben schon gehört. Kostenfaktor?
200 Euro.
Okay, haben wir gesagt. Und was ist die andere Variante?
Die würde ich euch nicht empfehlen. Die mache ich nicht. Billiger Zuchtfisch mache ich nicht. Wir haben so gedacht, okay, also wir haben schon teuer gegessen auf der Reise. Es stand auch mal eine 2 vorne.
Aber 200 Euro für einen Fisch mit ein bisschen Mangold, dazu ein Wein aus dem Supermarkt. Kinners?
Nee. Wir sagten, wir denken drüber nach. Und als Milan am nächsten Tag anrief, ignorierten wir das.
Nein, wir dachten drüber nach und es war uns irgendwie klar, nee, Leute, also 200 Euro für einen Fisch. Patrick ist am nächsten Tag in den Nachbarort gefahren, hat dafür
30 Euro 4 kleine Wurstbarsche geholt.
Für 30 Euro 5 Fische geholt. Dann haben wir uns Mangold gekauft und haben die Dinger selbst auf den Grill geklatscht. War ein herrliches Essen. Also 200 Euro. Ja, das waren unsere kulinarischen Erlebnisse in Kroatien. Wir waren noch eine Woche dort, in einer anderen Unterkunft. Und das Erste, was die Vermieterin uns sagte, war, also zu den Restaurants im Ort braucht ihr gar nicht gehen, das ist alles touristisch. Und wir fragten ja, aber Iva, wo kaufst du denn ein? Ja, ich kaufe bei meiner Großmutter im Garten ein.
Also weil die Supermärkte meinte, sie seien auch nix.
Und da wächst alles. Da wächst alles bei meiner Großmutter im Garten. Ja, es war leider noch zu früh im Jahr. Es wuchs noch nicht so viel. Aber sie sagte, ja, guckt mal hier. Hier wächst wilder Spargel. Wenn ihr wollt, dann bringe ich euch morgen einen Eintopf.
Mit wildem Spargel, wildem Fenchel, einer fettigen Wurst und Speckstücken.
Und selbstgebackenem Brot. Das war köstlich.
Ich kriege jetzt schon wieder Hunger.
Das war wirklich ein Highlight. Also, wie gesagt, also kulinarisch Kroatien eher spärlich, aber eben mit diesem einen Highlight, dieser Fenchel-Eintopf. Großartig. In unserem Buch, das im Frühjahr 2026 erscheint, werden wir das Rezept auch reinschreiben.
Auf jeden Fall.
Das hat sie uns nämlich verraten, ein Familienrezept.
Und das ließ sich ja alles ertragen, weil wir wussten, wir haben Norditalien vor uns. Die Region, in der Prosecco angebaut wird.
Da war ich noch nie gewesen. Patrick war dort schon mal gewesen und sagte, das ist schön da. Wir kamen dort an und es war sowas von wunderschön. Eine Landschaft wie aus Herr der Ringe, Hügel, Auen, bewachsene
kleine italienische Hobbits, die durch die Reben sprangen.
So ungefähr. Die Supermärkte waren ja auch so katastrophal in Kroatien, sagten wir eben schon. Der erste Supermarkt in Italien wieder. Toller Parmesan, Tomaten, wo kamen die eigentlich her um diese Jahreszeit? Egal, sie schmeckten gut.
Die ja. Pasta-Regale, den Wein aus der Region,
in jedem
eine
Supermarkt.
Nette Frau hinter der Wurstaufschnitttheke. Und also das muss man sagen, das ist so wirklich Italien, wie man sich's vorstellt, wie man es gerne hat.
Die Menschen sitzen draußen, haben ihren Aperitif. Wir waren in Tarso, das gehört zur Provinz Trentino, grenzt aber an Venetien, war also eine Stunde von Venedig entfernt. Dort hatten wir das Haus einer Freundin gemietet, das sie geerbt hatte. Und Leute, Tarso, das ist ein 80-Seelendorf mit einer kleinen Kirche aus dem 13. Jahrhundert und einem ehemaligen Restaurant und einem noch funktionierenden Restaurant in der Trattoria.
Da muss ich jetzt ein kleines bisschen klugscheißen. Tarso ist die Kleinstadt gleich um die Ecke, dieses 80-Seelendörfchen, in dem wir waren, das war Resera.
Stimmt.
Nicht, dass ihr das googelt und euch dann wundert. Aber sonst stimmt alles, was Anna gesagt hat.
Wir kamen dort an und wurden begrüßt von einer älteren Dame, mit einem Funky Beat T-Shirt.
Die also ein aus T-Shirt ihrem, auf dem Funky Beat drauf stand.
Sie hatte die Hände voller Salbeiblüten und sagte, ich mache jetzt eine Frittata und im Übrigen bin ich Maria Rosa. Eine tolle Frau. Eine Freundin von unserer Freundin Julia, die uns das Haus vermietet hatte. Maria Rosa. Einer der nettesten und tollsten Frauen, die ich auf der ganzen Reise kennengelernt habe. Maria Rosa hatte mit ihrem Mann zusammen, Lorenzo, über 40 Jahre eine Trattoria in dem Ort. Und die ist da auch noch. Die Trattoria ist aber geschlossen seit 12 Jahren. Und bei einem Espresso, zu dem sie uns direkt einlud, kamen wir einfach ins Gespräch.
Und sie fragte, wollt ihr nicht mit uns kochen?
Ja.
Und da haben wir gesagt, na klar.
Klar, vor allem mit ihrem Mann Lorenzo, Koch, der angeblich dort die besten Kürbisgnocchi macht, die es gibt. Ja, klar hatten wir da Lust drauf. Lorenzo sagte zu uns, gut, dann kommt mit mir einkaufen. Ich ging mit Lorenzo einkaufen. Das war auch sehr spannend. Wir waren nämlich in einem der wenigen Metzger dort, weil er erzählte mir, dass die meisten Metzger zugemacht hätten und eigentlich das Fleisch nur noch aus dem Supermarkt kommt. Fand ich erschreckend für Italien. Für Italien, Leute. Einer der letzten Bastionen der Kulinarik, oder? Wo man immer denkt, Italien und dann machen die Metzger zu? War schon mal eine interessante Information. Also, ich kaufte mit Lorenzo alles ein und dann stellten wir uns in die Küche. Also eigentlich kochte Lorenzo und wir standen staunend daneben, oder Patrick?
Ja, dazu muss man sagen, Lorenzo hört nicht so gut und deswegen war die Verständigung etwas schwierig. Wir sahen ihm zu und plauderten mit Maria Rosa eigentlich hauptsächlich.
Die durch die und Küche tanzte.
Was mich so beeindruckt hat an Lorenzo, also es lief keine Musik, es war ruhig in der Küche und Lorenzo machte eine Sache nach der anderen mit Ruhe, Konzentration, jeder Handgriff saß dabei. Er hat
den Kürbis in Streifen geschnitten.
Auberginen in Streifen geschnitten, gesalzen und angebraten. Maria Rosa wusch den Salat, meinte, ah, da fehlt doch etwas Colore. Und hüpfte in den Garten und kam mit verschiedenen Blüten zurück, die sie drüber streute. Hat dann die Kürbisgnocchi im heißen Wasser gemacht. Ich habe auch ein paar hinbekommen. Fina hat mitgearbeitet, du auch dann.
Standen wir 4 Stunden mit denen in der Küche. Und zwischendurch sagte Lorenzo, als es kurz etwas eintönig wurde, wollt ihr mal einen kleinen Aperitif? Und dann haben wir gesagt, ja klar. Hat er uns seinen eigenen Prosecco gebracht. Der macht 200 Flaschen davon im Jahr. Alles naturbelassen. Dann standen wir in der Küche, aßen ein Stückchen Parmesan, tranken Prosecco. Leute, ey, das ist einer dieser Momente im Leben, die man nicht mehr vergessen will. Mit einem Koch in seinem ehemaligen Restaurant zu stehen, Prosecco zu schlürfen. Man sieht, dass die Kürbis-Gnocchi im Wasser dampfen. Es war wundervoll.
Es gab dazu noch Fleisch, das du mit ihm zusammen gegrillt hast, Bratkartoffeln.
Und eine Sache darf ich zum Fleisch sagen, denn in der Region ist es üblich, dass im Restaurant eine offene Feuerstelle ist und über dieser offenen Feuerstelle wird das Fleisch gegrillt.
Ja, und was mich so beeindruckt hat, war, dass Lorenzo sagte, ich wollte, dass ihr das alles seht und mit dabei seid, weil das ist kein aufwendiges Essen, das wir machen. Also das ist ein einfaches Essen, das wir machen. Und trotzdem stehen wir hier gerade 4 Stunden in der Küche.
Ja, es sind die einfachen Dinge, die Zeit brauchen. Ja, ich habe ihn auch gefragt, kann Essen glücklich machen? Dazu habe ich nämlich gerade eine große Radiosendung gemacht. Verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes. Und er sagte, ja, natürlich kann Essen glücklich machen. Es ist ja nicht nur die Zubereitung, es ist auch die Energie. Wenn du dein Essen mit Liebe zubereitest, dann spürst du das auch.
Und er hat gesagt, das Schönste war für ihn immer, wenn die Gäste gesagt haben, Lorenzo, es schmeckt wie bei meiner Mama, bei meiner Oma. Und bei dir essen zu gehen, ist wie ein Besuch in meiner eigenen Kindheit.
Das war auch der Antrieb von ihm. Es war immer seine, das hat ihn angetrieben. Diese Menschen kamen auch immer wieder, erzählte Maria Rosa.
Ja, heute noch manchmal kommen ehemalige Gäste und schauen rein und trinken ein Espresso mit ihnen. Das ist schön.
Wir saßen an der großen Tafel zusammen mit Maria Rosa, mit Lorenzo, mit unseren Kindern, mit den Kindern von Maria Rosa und Lorenzo. Und Patricks Vater war auch noch zu Besuch gekommen. Also es war eine, wie man sich das vorstellt, eine große Tafel, wo es selbstgemachtes Essen gab. Einer meiner Highlights auf dieser Reise.
Geraldino, sagte Maria Rosa immer zu meinem Vater, der Gerhard heißt, den Geraldino.
Und zwischendurch fiel ich mir immer mit Maria Rosa in die Arme, weil wir uns so gerne mochten. Und so viel Energie, so viel positive Energie in diesem Raum war. Ja, dann haben wir noch einen ganz kleinen Abstecher gemacht nach Venedig, weil die Kinder wollten unbedingt einmal nach Venedig. Wir waren so nah dran. Und dann haben wir gesagt, gut, fahren wir diese 1 Stunde mit dem Zug hin, steigen dort aus. Und dann waren wir in Venedig. Und Patrick stand neben mir auf dem Vaporetto, auf dem Boot. Wir fuhren über den Canale Grande. Und was sagtest du, Patrick?
Jetzt weiß ich, warum alle hier hinwollen. Ich war ja sehr skeptisch davor. Ich dachte, das ist wie so eine Art Disneyland, alles nur voller Touristen. Und ja, schon nett, aber muss das denn sein? Und ich war überwältigt. Ich war einfach überwältigt. Es war für mich, über Markusplatz und die Touristenmassen, dort müssen wir nicht reden. Aber vom Rest Venedigs war ich absolut überwältigt.
Vor allem, ich war das letzte Mal 2000, kurz nach Corona war ich in Venedig und habe eine Reportage darüber gemacht, wie Venedig ohne Touristen ist. Ist natürlich sehr schön, ohne Touristen. Und da hatte ich eben diese kleine Weinbar an der Ecke entdeckt, wo auch die Einheimischen ihr kleines Gläschen Wein trinken. Und um 11 Uhr, 11:30 sind wir dorthin gegangen, haben so ein kleines, wie sagte meine Oma immer, Bütterchen gegessen, so ein kleines belegtes Brot. Und aus purer Neugier haben wir uns auch direkt ein Gläschen Rosé dazu bestellt. Es ist ja Venedig und es ist nur einmal.
Ja, wir passen uns den Gebräuchen der Einheimischen einfach gerne an.
Und dein Vater hat auch mitgemacht.
Auf jeden Fall.
Also Venedig war echt ein voller Erfolg. Und dann ging es nach Österreich. Wir fuhren also wirklich in das komplett andere Gegenteil von Venedig, quasi in die Einsamkeit, in das Rauriser Tal. Das ist in der Nähe von Salzburg.
Grob gesagt in der Ecke von Salzburg auf 1200 Metern waren wir.
Dort waren wir auch schon mal gewesen, auf der Alm, auf der Kalchkendelalm. Es ist ein magischer Ort im Tauerngebirge. Vor dem Haus, das irgendwie die alte Alm stammt von 1600, ein ganz altes
1500.
Haus. Ja, aus dem 16. Jahrhundert, 1500 ja. So und so. Vor dem Haus, vor der Alm ist eine Quelle, frisches Quellwasser gluckert da. Man hört Kühe um die Ecke. Es ist einfach, man ist aus der Welt raus. Und vor einem sind dann verschiedene große Holzbacköfen, denn Roswitha Huber ist eine der bekanntesten Holzofenbäckerinnen ganz Österreichs.
Apropos Österreich. Wir waren ja in der Prosecco-Region, haben dort auch Wein mitgenommen. haben den aber schon ausgetrunken unterwegs. Und Maria Rosa plünderte am Schluss, als bei unserem Abschied, noch den Weinkeller von Lorenzo, gab uns eine Flasche Wein mit. Aber der hat, glaube ich, 16,5%.
Und wir warten immer noch darauf, dass es irgendwie Winter wird und wir irgendwo am Feuer mit guten Freunden sitzen, am besten mit 10, 12 Freunden. Dann trinkt man so schlückchenweise 16-prozentigen Wein.
Deswegen öffnen wir jetzt einen österreichischen Wein von einer Winzerin, die wir noch besucht haben. Kommen wir nachher dazu. Wir haben hier den Orange von Tina Netzel aus ihrer Linie Christina. Das sind Naturweine, sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Der Orange ist eine im Jahrgang 2021, den wir haben, ist eine Cuvée, die hauptsächlich aus Chardonnay besteht und ein bisschen ist noch Sauvignon Blanc und Welschriesling mit drin. Orange heißt ein auf der Maische vergorener Weißwein, also einfach ein Weißwein, der gemacht wird wie ein Rotwein, einfach gesagt. Ein bisschen Hefe ist auch noch mit drin. Ich mag das ja, wenn das Ganze so ein bisschen trüb ist. So Hefenoten hat. Andere sagen, das ist kein Wein. Ich liebe das.
Tina Netzel haben wir auch besucht im Kanuntum. Erzählen genau, wir euch gleich.
Dazu.
Jetzt probieren wir erstmal ihren Wein, der einfach Christina heißt. Ne?
Christina. Christina Orange. Also, mein Vater, Geraldino, würde sagen, ich halt moscht. Ne? Der hat wirklich so ein bisschen diese Mostnoten.
Ja, aber wir lieben das, Geraldino.
Ich mag das. Ich mag das total. Und oh. Dieses würzig, kräuterige, du merkst den Sauvignon Blanc, straffe Säure, dann den leichten Gerbstoff. Mm. Oh, göttlich.
Wie viel Prozent hat der?
12.
Das ist ein leichter Wein, den man auch schon mal um die Mittagszeit öffnen kann.
Samstagmittag, wie jetzt gerade. Ich muss noch einen Schluck nehmen aus der
Gruppe. Oh, der ist echt richtig gut. Also Österreich macht tolle Weine. Da kommen wir gleich noch in aller Ausführlichkeit zu. Wir waren ja jetzt auf der Alm.
Wir kamen da relativ spät an, haben Roswitha noch gesehen, die aber ziemlich müde war, weil sie eben einen Brotbackkurs hatte davor und einfach gesagt hat, sie hat uns ein Laib Brot in die gute Stube gestellt, da war der Holzofen war an, weil es war kalt auf der Alm, dadurch war es aber muggelig warm und wir hatten dann noch einen Wein aus Griechenland geöffnet, hatten Käse und Wurst und Schinken aus Italien dabei.
Und den Roggenleib von Roswitha.
Und das war unfassbar, also ich habe ja die ganze Reise über selber gebacken, aber kein Roggenvollkorn, das gab es in den meisten Ländern auch nicht. Und Roggenvollkorn ist jetzt nicht sowas, wo man denkt, da fahren Kinder drauf ab. Aber unsere Kinder haben das pur gegessen, ja. Ohne Butter, ohne alles. Boah, das ist so gut.
Ja, wir das sind sogar noch in die Backstube runter, da gab es noch andere Leiber, weil wir, glaube ich, den ganzen Leib vernichtet haben an dem Abend. Man braucht doch manchmal einfach gar nicht mehr. Eine Scheibe Brot mit Butter. Also wir hatten dann auch ja wochenlang, monatelang keine Butter mehr gegessen, weil in Südeuropa isst man keine Butter, gibt es Olivenöl. Aber da Roggenbrot mit guter Butter, dazu ein Glas Wein. Was Besseres gibt es nicht, Patrick.
Wein und Brot, fertig. Ja. Mehr brauchst du nicht.
Ja, Brot ist ja nicht umsonst ein Brot ist Leben, Brot ist Lebensmittel.
Ja, Brot ist eines, wenn du gutes Brot isst, eines der ganz wenigen Lebensmittel, wenn du dich nur davon ernährst, dann kannst du das jahrelang durchhalten.
Ja. Gleich noch ein paar Sätze zu Roswitha. Roswitha ist ehemalige Lehrerin und sie hat irgendwann mit 40 Jahren festgestellt, dass kein Kind in ihrer Klasse mehr wusste, wie man richtig Brot backt. Und da hat sie sich gedacht, ich habe doch noch diese Alm von meinem Mann. Warum gehen wir nicht da hoch und backen das Brot einfach selber mit den Kindern aus der Grundschule? Dann ist sie mit den Kindern da hochgegangen. Sie haben Feuer im Ofen angemacht. Welches Kind kann noch Feuer machen, hat sie uns erzählt. Und dann hat sie angefangen, erstmal Kindern wieder das Brotbacken beizubringen. Und das war dann so erfolgreich, dass auch immer mehr Erwachsene gefragt haben, ja, Roswitha, kannst du uns das vielleicht auch wieder beibringen? Und das hat dazu geführt, dass es so einen richtigen Boom an Brotbackkursen gab. Sie ist richtig bekannt geworden, sie ist dann auch rumgereist und hat überall auf der Welt diese alten Holzbacköfen gesucht und gesucht nach Kulturen, wo das eben auch noch üblich ist, dass man das Brot in den Holzbackofen gibt. Darüber ist sie richtig berühmt geworden. Zwei New Yorker Filmemacherinnen haben dann einen Film über sie gedreht. Darüber wurde sie dann berühmt. Auf einmal wurden die Österreicher dann auch auf sie aufmerksam. Hat tausende Bücher geschrieben. Nee, tausende nicht, aber sie hat einige Bücher geschrieben. Und ist einfach ein sehr, sehr, sehr interessanter und inspirierender Mensch.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Ist ein ganz toller Mensch und ein magischer Ort.
Ja, und wir saßen eben zusammen und sie sagte, das ist eben das, was ja, am wichtigsten ist an den ganzen Brotkursen sind die Begegnungen mit Menschen. Auf der Alm sind alle anders, alle gleich. Also da ist es völlig egal, was man für einen Beruf hat. Man hat die Hände im Teig und macht etwas und schafft etwas gemeinsam beim Backen.
Und alles andere bleibt im Tal.
Und das treibt sie an. Ach, da muss ich jetzt einmal mit drauf anstoßen.
Ja, ich mein Glas schon. Ich hatte mir nicht so viel
eingeschickt. Du bist aber hier am Süppeln, ne, Patrick. Ja. Samstagmittag. Ja, 13.28 Uhr. Der Mann hat das erste Glas leer.
Hix.
Ist aber auch ein guter Wein.
Ja, und das ist ja auch, das ist auch Österreich, ne? Wir hatten nämlich danach, haben wir die Alm verlassen und sind ins Wagram gefahren, nach Feuersbrunn, zum Sternekoch Toni Mörwald.
Wagram ist in der Nähe von Wien.
Und da waren wir bei Toni Mörwald. Und auch da ist selbstverständlich, wir haben uns dann, nachdem wir ankamen, zum Interview hingesetzt. Und in Österreich immer die Frage, habe ich so oft, magst du Glasl Wein?
Ja, darf man ganz kurz sagen noch, Toni Mörwald, Sternekoch. Sehr bekannter Fernsehkoch auch. Also der ist eine Nummer in Österreich.
Absolut. Hat den einfachen Landgasthof seiner Eltern übernommen, nachdem er davor ein paar kulinarische Wanderjahre auf der ganzen Welt unternommen hat. Und dachte dann, wir haben hier so eine Schatzkammer an Produkten direkt vor unserer Haustür. Und die wollte er einfach so gut wie nur irgend möglich auf den Teller bringen. Und das hat sich relativ schnell rumgesprochen und er hatte gleichzeitig, er war nicht nur ein hervorragender Koch, hatte auch den Weitblick, er hat uns so schön erzählt, er hat damals als einer der ersten in der Region mundgeblasene Weingläser gekauft. Unfassbar teuer für damalige Verhältnisse, hat auch Weine gekauft, die den Horizont der einfachen Leute aus der Region überstiegen haben, gekauft und in den Keller gelegt, hat einen fantastischen Weinkeller. Und Toni hat uns eingeladen, als er von Travel and Taste gehört hat.
Und hat es damit, also noch um das zu Ende zu finden, hat es einfach damit groß gemacht, weil die Leute kamen auf einmal von weit her, weil sie gemerkt haben, da gibt es unsere lokale Küche auf richtig gutem Niveau. Er wollte auch gar nicht so ein Shishi machen, er wollte gute lokale Küche auch machen, ne?
Genau, und inzwischen hat er mehrere Restaurants, Hotels, eine Kochschule in Wien, betreibt da auch noch irgendwas und ist dabei einfach hatte ich den Eindruck, er ist auf dem Boden geblieben.
Ja.
Und er steht immer noch jeden Tag in der Küche. Da haben wir ihn gefragt, ja, warum denn? Also musst du doch eigentlich gar nicht mehr, weil er meinte, weil es mir Freude macht. Er versteht das gar nicht, dass wenn er auf großen Events ist, mit deutschen Sterneköchen zum Beispiel, meint er, die sind immer alle so gestresst. Warum denn? Ich mach's doch einfach, weil es mir Spaß macht.
Und das Schöne ist, er hat so einen Spruch, der alles prägt, was er macht. Und er sagt, Essenszeit ist Lebenszeit. Wer keine Zeit zum Essen hat, hat keine Zeit zum Leben. Und das finde ich ein total schönes Motto.
Also wenn Toni sich den Spruch nicht ausgedacht hätte, hätten wir ihn uns ausdenken müssen. Der ist so genial.
Genau, deswegen, es ist eben auch nicht wurscht, was man isst, sagt er. Also wer sich damit beschäftigt, der wird schon merken, was das Gute ist. Er arbeitet mit 400 Produzenten zusammen und da kommt es ihm jetzt nicht auf ein Siegel an, irgendwie Bio oder was weiß ich. Nee, er geht vor Ort, er sagt, auch eine Demeter-Gurke kann scheiße sein. Es kommt auf den Menschen an, wie er das anpflanzt, was er benutzt, wie das aussieht. Er besucht seine Produzenten, ja?
Er kennt jeden.
Er sagt auch, Essen ist Begegnung. Das fand ich auch so schön.
Ja, das ist die Begegnung des Kochs mit dem Landwirt, des Kochs mit dem Produkt und dann mit dem Gast, der das Ganze am Schluss genießt.
Ja, Kochen ist Begegnung auch. Er gibt ja auch Kochkurse. Da kommt es ihm auch auf die Begegnung an. Was kann er den Menschen beibringen?
Er hat ja auch seine Frau in einem Kochkurs kennengelernt.
Ja, ist schön.
Auch sehr, sehr, sehr nette, freundliche Menschen. Auch den Kindern ist aufgefallen, dass alle Menschen, die dort arbeiten, immer freundlich waren. Und es war keine so aufgesetzte, professionelle Freundlichkeit, sondern eine, die von Herzen kam.
Ja.
Und er hat auch über das Essen noch was Schönes gesagt, über die Produkte, dass alles ein Schatz ist. Also es wird nichts weggeschmissen. Er beobachtet auch, wenn ein neuer Koch bei ihm anfängt, genau wie arbeitet der? Arbeitet er zu grob? Filetiert er einen Fisch so, dass zu viel hängen bleibt an den Gräten? Dann nimmt er ihn mal beiseite und redet mit ihm und sagt, hey, so können wir nicht umgehen mit den Dingen. Weil sie kochen so viel, sagt, wenn wir die Töpfe nicht ordentlich auskratzen, er hat es dann durchgerechnet, wenn wir die Töpfe nicht ordentlich auskratzen und alles verwenden, ist das am Jahresende, sind das Kosten von 40.000 Euro, die wir haben, einfach weil wir nicht sauber arbeiten und dass Sachen einfach weggeschmissen werden.
Schön war auch, ich hatte ihn auch gefragt, welches Essen macht glücklich? Und hat er gesagt, 6 Mahlzeiten am Tag, das ist die richtige Einheit. 6 Mahlzeiten, habe ich gefragt. Ja, Frühstück, Gabelfrühstück, das ist so ein kleiner Imbiss, weil früher haben die Menschen ja um 7 Uhr, 8 Uhr morgens gefrühstückt und um 10, 11, wenn sie auf den Feldern waren, hatten sie wieder Hunger. Da gab es dann so einen kleinen Imbiss, den man auch gern mit der Gabel eingenommen hat. Dann Mittagessen, dann nachmittags Jause, also Kuchen, Strudel, einen schönen Kaffee dazu. Und dann Abendessen und die Mitternachtsjause. 6 Mahlzeiten am Tag, dann geht's einem gut.
Also viel geschlafen haben die Österreicher offenbar nicht, weil sie nur mit Essen beschäftigt waren.
Aber das ist doch auch ein schönes Motto. Und er sagte zu uns, jetzt könnt ihr bei mir essen, sucht's euch was Schönes aus.
Und das haben wir. Das war unfassbar gut und wieder so freundlich. Also die Kellner, die Kinder waren so begeistert, wie freundlich die waren. Und wir haben vor allem Wiener Schnitzel gegessen.
Und es war also unendlich fein. Weiße Tischdecken, Besteck. Wir saßen da und die Kinder, wow, hier, wie essen wir denn jetzt hier? Oh, ist das schön, mal so schick zu essen. Genau, wir haben Leberknödelsuppe gegessen. Wir haben
Tatar gegessen.
Und dann gab es noch Palatschinken und Eis für die Kinder.
Sensationell.
Also richtig,
sensationell.
Richtig gut.
An dieser Stelle nochmal, Toni, vielen Dank.
Vielen Dank, werden wir nie vergessen.
Nein.
Und dann ging es weiter ins Carnuntum, ins schöne Carnuntum.
Genau, eine ganz im Osten Österreichs gelegene Weinbauregion.
Und Carnuntum ist auch der Name einer römischen Siedlung, die dort war. Denn dort hatten die Römer Legionäre stationiert, an der Donau, strategisch gut gelegen. Und zu den Legionären kamen dann auch die Händler und es entstand eine richtige römische Stadt da, die ich besucht habe mit den Kindern, während Patrick die Winzerinnen besucht hat.
Das klingt jetzt so. Während ich mit Tina Netzel eine professionelle Tour durch die Weinberge unternahm. Dazu erzählen wir gleich noch ein bisschen was, eben auch noch zu dem Wein. Erzähl du erst mal, was du und die Kinder, was ihr gelernt habt in Carnuntum über die Gelage der Römer.
Ja, das ist toll. Das ist wirklich eine ganze Stadt, die da wieder ausgegraben wurde. Und das Schöne ist, man hat sie wieder aufgebaut. Also Lotti, unsere Tochter, sagte ja schon mal zu uns, es ist so schade, in Griechenland sagte sie, das ist so schade, dass die Ruinen hier alle so sind. Ich hätte das gerne mal wieder aufgebaut. Ich möchte mir das richtig vorstellen. Und das hat man im Carnuntum eben in dieser Römersiedlung gemacht. Man hat die Häuser wieder aufgebaut, die alten Bäder. Und wir hatten dort eine Kinderführung. Und die Führerin erzählte uns, wir waren ganz alleine mit der Führerin, erzählte uns eben, was die Römer alles gegessen haben. Das ging los bei Nachtigallenzungen und solche Scherze. Dann haben sie sich Muscheln oben von der Ostsee kommen lassen. Und wenn man richtig fein getafelt hat, dann gab es ein ganz besonderes Gericht. Das war ein Bär. Und dieser Bär wurde gefüllt mit einem Schwein. Und in dem Schwein war ein Lamm. Und in dem Magen des Lammes hat man lebende Tauben gesteckt. Das Ganze wurde auf den Grill getan. 3-4 Tage lang gegrillt und dann schnitt der Zeremonienmeister das Fleisch durch alle Tiere. Und wenn er beim Lamm angekommen war, beim Magen, dann flatterten die lebenden Tauben raus.
Ich denke mir da immer zwei Sachen. Erstens die armen Tauben und zweitens, wenn die da 4 Tage lang drin sind, ja. Jetzt mal ganz unter uns, die machen doch Kacka. Und dann wird das gegessen. Aber gut, die Römer müssen wissen, was sie tun.
Ja,
ich war in der Zeit.
Ich fand es auf jeden Fall unfassbar faszinierend und die Kinder werden diese Geschichte auch nicht mehr vergessen.
Nein. Wir waren ja wurden empfangen von Tina Netzel und ihrem Vater. Die beiden betreiben das Weingut gemeinsam. Und das ganz, aber Anna hält mir auffordernd ihr leeres Glas hin.
Ja.
Beim Stichwort Tina Netzel.
Patrick hat schon 2 Gläser Intus.
Nein, da ist noch was drin, aber ich schenke mir nochmal nach.
Unfassbar guter Wein von Tina Netzel.
Ja. Wahnsinnig nette Menschen. Die Mutter hatte für uns gekocht. Und was das Besondere am Weingut Netzel ist, und da ist es meines Wissens nach wirklich einzigartig, sie machen in Anführungsstrichen normalen Wein, also einfach klaren Wein, bei dem Tina das Terroir, die Herkunft herausarbeitet. Und sie macht einen großen Anteil des Sortiments, besteht aus der Linie Christina. Das sind sogenannte Naturweine. Bei Naturweinen steht dann eher die Machart im Vordergrund als die Herkunft. Machart heißt jetzt in dem Fall hier zum Beispiel, bei dem Orange, den wir haben, der Wein wird, der Most vergärt auf der Maische, also aus diesem Matsch aus den Trauben, aus den Beeren. Und hat ein bisschen Hefe drin, hat Gerbstoff. Und es gibt meines Wissens nach eben kein Weingut, das diese beiden Linien fast gleichwertig betreibt und auch gleich gut betreibt. Wir haben uns quer durch alles verkostet, was sie macht. Und das ist von der Basis bis hin zur Spitze wirklich ganz, ganz großes Kino. Wir sind dann durch die Weinberge gefahren und sie hat mir gezeigt, warum sie zum Beispiel so viele verschiedene Zweigelt machen. Zweigelt ist eine Rebsorte, die im Carnuntum ganz groß ist, weil die Weinberge liegen in allen möglichen verschiedenen Ausrichtungen. Ne? Und der Wein, der aus dem Weinberg 100 Meter weiter links kommt, der schmeckt deswegen völlig anders als der, der 100 Meter weiter rechts wächst. Und sie sagt, lange Zeit hat Carnuntum versucht, direkt daneben liegt das Burgenland und das Burgenland ist bekannt für kräftige, fette, schwere Rotweine und die haben versucht, das nachzumachen. Das hat aber nie funktioniert, weil sie gesagt hat, wir sind viel feiner. Das Wetter ist bei uns ist ein bisschen anders, wir können feinere Weine machen und das bringen sie auf ganz, ganz tolle Weise in die Flasche. Hat mich sehr beeindruckt, sowohl der Vater als auch die Tochter. Als auch die Weine.
Probiert diese Weine. Wir werden das alles in den Shownotes verlinken. Das lohnt sich wirklich, sich da mal ein paar Fläschchen zuzulegen.
Absolut.
Und was ja auch so toll ist in Österreich oder gerade da in der Gegend, ist ja diese Heurigenkultur, diese Buschenschrankkultur. Das sind einfach, sagen wir mal, so Pop-up-Restaurants, würde man sagen. Also so lokale Winzer, die einfach für einen Zeitraum im Jahr ihren Hof öffnen und da kaltes Essen anbieten und Getränke.
Genau, also Wein. In der Regel ist es Wein aus eigener Produktion. Ja. Früher durften sie auch nur Speisen aus eigener Produktion anbieten. Das hat sich etwas gelockert. Wir waren zu Gast beim Weingut Gottschuli Grassel. Das betrieben wird von Victoria.
Gottschuli Grassel. Und Victoria, sie hatten früher ihre eigenen Schweine. Oder haben sie jetzt, wurden die letzten Schweine geschlachtet?
Ja.
Eine traurige Geschichte, wie sie uns abends erzählte.
Also ihre Schweine lebten frei und weitgehend wild in einem umzäunten Gehege, auch mit doppeltem Stacheldraht wegen der Schweinepest und so. Und natürlich machen die, mal ganz banal gesagt, Pipi Kaka in die Natur. Aber das ist nicht mehr erlaubt. Das muss alles auf Betonboden sein. Das muss aufgefangen werden, weil da könnte ja irgendwas ins Grundwasser geraten. Und Victoria hat sich war richtig ehrlich wütend, dass das nicht mehr möglich ist.
Weil es ist legaler, also Schweine in Massentierhaltung auf Betonboden zu halten, als Schweine in freier Natur artgerecht zu halten. Und das ist natürlich ein Irrsinn in sich.
Da erschaffen wir uns gemeinsam mit Victoria zusammen. Also unmöglich.
Es war wunderschön in ihrem Heurigen. Es war ziemlich kalt, deswegen haben wir drin gesessen an großen Tischen. Wir haben erstmal deftige Schinkenbrote, einen Veltliner-Teller und saure Blunzen haben wir gegessen.
Ja, und das Schöne war, es waren alle da. Also viele junge Leute waren da, es waren auch ältere Leute da. Da traf man sich. Das war der erste Tag, an dem der Heurige offen hatte.
Es war the place to be in dieser Gegend. Und alle Absolut. Tranken Wein. Es war alles selbst produziert oder aus der Umgebung, also das Essen meine ich, voll. Und ja, und das ist auch so ihr Ding von Victoria. Sie sagte, dafür lebt sie.
Absolut.
Viermal im Jahr machen die auf und dann, sie macht alles selber. Sie steht zwei Wochen vorher in der Küche, um alles vorzubereiten.
Genau, zwei Wochen Vorbereitung, dann haben sie zwei Wochen auf. Danach ist sie völlig erledigt, meinte sie, aber glücklich.
Also kulinarisch, Österreich lohnt sich immer. Ich finde den Wein fantastisch, ich finde das Essen fantastisch, ich finde die Menschen fantastisch. Ha, wir kommen wieder.
Wir kommen wieder, auf jeden Fall. Wir kommen auch hier wieder bei Travel and Taste, der Podcast.
Unsere Abenteuer, alles, was ihr über uns wissen wollt, ihr findet es im Netz unter www.travelandtaste.world. Alles findet ihr dort, unser Newsletter, alle Orte, wo wir schon gegessen haben, ein Blog mit unseren neuesten Erlebnissen.
Ihr könnt unser Buch schon vorbestellen.
Ihr könnt unser Buch vorbestellen, es erscheint 2026 im Westend Verlag. Ja, wir freuen uns auch über eure Zuschriften und alles. Wir danken euch, dass ihr so mit dabei seid und so mitfiebert, es tut richtig gut.
Genau, und für uns geht's weiter in der nächsten Folge, fahren wir nach Polen.
Ja, was wir da erleben.
Das gibt's wieder auf die Ohren. In der nächsten Folge
Travel and Taste.
Der Podcast.
Zum Wohl. Tina Netzel.
Orange. Unbedingt.